anderes. Sie hat zwei Menschen gefragt, ob sie nicht liebt dich trotzdem, Seite 3 und so weiter, ihr kennt das, die vier geistlichen Gesetze. Und da habe ich zu Elisabeth gesagt, weißt du, ich habe doch immer wieder gesagt, es gibt eigentlich kaum ein Buch, das irgendein Autor geschrieben hat, mit dem ich einverstanden bin. Von vorne bis hinten. Wenn ich ein Buch finden müsste, mit dem ich wirklich bis in der letzten Zeile einverstanden werde, ich müsste es selber schreiben. Ist ja nicht Arroganz, sondern wenn du es überlegst, folgerichtig, oder? Wenn du mit dir eins bist. Und da kam der Gedanke, weißt du was? Wir schreiben doch dieses Traktat selbst. Wir schreiben ein Traktat. Und so wurde das geboren. Und du kannst das nicht lesen als Verteilschrift. Du kannst es nur weitergeben, wenn du eine gewisse Wegstrecke miteinander gegangen bist. Wenn du etwas in uns von dieser Liebe von Jesus entdeckt hast. Wenn du ein bisschen etwas von geistlicher Authentizität erfahren hast. Sonst interessiert es dich nicht, sonst hörst du vorher auf. Und dann haben wir das geschrieben und daraus ist dann diese Schrift geworden. Es heißt persönlich, wir wären gerne mit dir noch etwas länger unterwegs gewesen, meistens mit dem Campingbus natürlich jetzt, aber es hat nicht zu viel mehr gereicht als 2-3 Glas Wein und ein bisschen Gespräch und Zeit, aber wäre schon noch interessant gewesen, hätte uns noch interessiert dein Leben und vielleicht hätte dich auch unser Leben interessiert und da kam bei uns der Gedanke, warum schreiben wir es eigentlich nicht, wenn wir als Campingnomaden uns immer wieder verlassen und einfach weiterziehen, können wir ja unser persönlich mitgeben und wenn das persönlich zu persönlich wird, dann entsorgst du es einfach. Keine Adresse drin von uns, keine Kirche, keine Anschrift. Wir vertrauen, dass der, der sucht, findet. Und der, der klopft, dem wird aufgetan. Und der, der fragt, dem wird geantwortet werden. Das ist unser Glauben. Jeden Morgen, wenn wir beten. Als erstes haben wir diese Schrift der Nachbarin gegeben. Hab ihr gesagt, du Barbara, du weißt schon und so, oder? Aber jetzt lies das mal. Du bist ja noch nicht in dem Sinn gläubig wie wir. Aber lies das mal. Wie kommt dir das? Kommt dir gleich der Brechreiz oder findest du es einigermaßen oder so? Übrigens, das noch schnell ein kleiner Tipp. Das habe ich mein Leben lang gemacht. Wenn irgendwie ein Buch rausgekommen ist, evangelistisch, das ich gut fand, habe ich es immer der Nachbarin gegeben. Und habe gesagt, du lies mal. Weißt, nicht so wegen dir, sondern ich will einfach wissen, wie springt da ein Mensch drauf, der mit dem Glauben nichts am Hut hat. Kannst du mir das sagen? Dann kann ich das viel besser weitergeben mit deiner Empfehlung oder eben auch nicht. Und so wurden schon viele einfach so evangelisiert. Und das war dann auch der Start mit unserem persönlich. Und da haben wir von ihr das Okay bekommen, von unseren Kindern das Okay bekommen. Und dann haben, brauchten wir ja nur noch zu beten. Und jetzt nehme ich aber schon die Abkürzung, gell? Sonst wird das ewig. Ich sage jetzt nicht, wie viele Menschen das Gott geführt hat und wie, aber es ist unglaublich. Wir treffen immer wieder auf Menschen, mit denen haben wir es für eine kurze Zeit der Begegnung so gut, dass es einfach für Elisabeth und mich passt. Denen können wir das jetzt so weitergeben. Es ist keine Verteilschrift in dem Sinn. Es braucht etwas von der Berührung und der Gemeinschaft miteinander, dass wir es weitergeben können. So, und einige Gedanken daraus, also nicht, sonst könnte ich es ja vorlesen oder verteilen, das will ich aber nicht. Einige Gedanken daraus sind in dieser Predigt enthalten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja reinhören, es soll euch Freude machen, dass wir Gotteskinder sind. Es soll euch aber auch Mut machen, dass viele Menschen unterwegs sind, die sind sowas von offen für Jesus Christus. Und das Dritte, dass er, der große Arrangeur, es fertig bringt, uns immer wieder zusammenzuführen mit den Menschen, die uns brauchen. Ist das so gut? Okay, dann beginnen wir mal mit der Predigt. Die heißt heute Morgen, irgendwas glaubt jeder. Wir Menschen denken nicht nur über Dinge nach, welche lange vor unserer Geburt geschehen sind, sondern wollen auch immer vorausdenken bis in die fernste Zukunft. Diese Fähigkeit, dass wir in Gedanken sogar über unsere Lebenszeit hinausgreifend schweifen lassen können, uns darüber Gedanken machen, nachsinnen, ist eigentlich erstaunlich. Denn die anderen Geschöpfe, wie zum Beispiel unsere Haustiere oder irgend sowas, die machen es nicht. Die leben einfach in ihrer Gegenwart. Und es gibt auch viele Menschen, die verdrängen diese Möglichkeit, nachzudenken, auch über das Leben hinaus. In der Bibel lesen wir zwei Stellen, die uns darauf aufmerksam machen. Und die sollen uns Mut machen. Das Haus der Gottlosen wird zerfallen. Die Hütte der Redlichen wird Bestand haben. Ich glaube, Bruns ist es, der sagt, wird blühen. Wie fantastisch! Ich freue mich einfach über diesem Wort. Mancher meint, sein Weg sei gerade der rechte. Und ich würde sagen, das sind vielleicht 90% all der Menschen, die sich um uns bewegen. Aber endlich führt er doch in den Tod. Und nicht nur, aber auch gerade darin kann mitten im Lachen das Herz sehr traurig sein. Und das Ende der Freude ist oft Kummer. Dann fahren wir fort mit dem Lesen vom kostbaren Wort Gottes, Prediger 3, Vers 11, der erste Teil. Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Und er hat den Menschen auch die Ewigkeit ins Herz gegeben. Nach der Übertragung von Jörg Zink heißt es, oder er schreibt es so, den Gedanken der Ewigkeit ins Herz gelegt. Und diese Ewigkeit ist es, die mich so fasziniert und beschäftigt. Ich bin momentan gerade an einem persönlichen Studium über die Ewigkeit, über den Himmel. Weil ich habe eigentlich in meinem ganzen Leben nie eine Predigt über den Himmel gehört. Ich meine, der Himmel wurde immer mal wieder angesprochen, an einer Beerdigung, irgend in einem Predigtext, wo es um etwas anderes ging. Aber über den Himmel, wirklich so. Wann hast du die letzte Predigt über den Himmel gehört? Okay. Wann habe ich das letzte Mal darüber gepredigt? Okay. Also kniete ich mich jetzt darunter, ging eine Woche in den Jura und habe da irgendwie Gottes Wort studiert. Und eins habe ich gemerkt, der Himmel, das kann nicht irgendwie eine Wolke sein, wo wir so als entpersönlichte Geistwesen irgendwie schwebend da drauf sitzen und dann einen ewigen Gottesdienst erleben, der nie enden will. Irgendwie so glaube ich nicht. Immer wenn wir über den Himmel sprechen, hören wir alles Mögliche für Dinge. Aber selten hören wir eine Predigt darüber. Ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Es wird eine neue Erde geben und da werden wir die Ewigkeit verbringen. Das ist der Punkt. Und die Erde, die erste Erde mit all dem, was uns fasziniert, auch an unserem Leben, die hat Gott nicht einfach dem Teufel preisgegeben, sondern die wird er auferwecken lassen, die wird er auferstehen lassen, die wird er neu hervorbrechen lassen. Und der neue Himmel ist Gottes Gegenwart auf dieser Erde mit uns. So, das ist so die Abfassung. Ich freue mich gewaltig auf diesen Himmel. Immerhin hat Jesus gesagt, ich werde von dieser Traube nicht mehr trinken, bis ich es neu trinken werde mit euch. Und wenn er das so sagt, dann wird das so sein. Da freue ich mich mal. Endlich ein echtes Gegenüber. Hä? Schön. Also, und diesen Gedanken der Ewigkeit hat Gott in die Herzen von uns Menschen gelegt. So viel. Das Wort Gottes, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Irgendetwas glaubt jeder. Darum geht es, den Kurs vom Ziel her abzustecken. Fett eingeblendet, der Vers, den wir jetzt, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Mancher meint, sein Weg sei gerade der rechte. Aber endlich führt er doch in den Tod. Täglich stehen Entscheidungen an und es bieten sich damit viele Möglichkeiten, links, rechts, Mitte oder was auch immer zu wählen. Irgendwie werden wir vom Leben und von der Praxis selbst immer wieder in die Frage hineingestellt, was willst du tun, wie willst du reagieren, welchen Weg willst du einschlagen? Völlig unabhängig, ob Christ oder nicht Christ. Bei den großen Entscheidungen in unserem Leben stellt sich dabei dann auch noch die Frage, was ist sinnvoll? Was ist wichtig? Was ist bedeutend? Letztlich wollen wir ja nicht, dass unsere wichtigsten Lebensentscheidungen sinnlos waren oder gar das ganze Leben sinnlos ist. Okay? Mit der Ziel-Sinnfrage halten es jedoch viele Menschen, ich habe da geschrieben, wie mit dem Zahnarzt. Man geht erst, wenn es weh tut. Damit man aber nicht am Ziel, am Sinn des Lebens vorbeilebt, lohnt es sich schon, dass wir Menschen uns damit wirklich beschäftigen und vertieft auseinandersetzen. Gerade auch deshalb, dass wir Grund unter den Füßen haben, wenn es dann mal kriselt, wenn das Leben einem Erdbeben gleicht und dann ohne diesen Sinn das Leben wirklich sinnlos scheint. Ich war diese Woche gerade an einer Beerdigung, wo ein junger Mann das Leben verlor. Er wurde auf der Straße angefahren. So schnell geht es vorbei. Er war, glaube ich, 24 Jahre alt. So. Ja, da würde man manchmal verzweifeln. Und das ging auch Elisabeth und mir so. Wir haben das ganz praktisch erlebt, als sie die Diagnose, ihr könnt euch, die meisten von euch noch entsinnen, Diagnose Brustkrebs erhalten hatte. Da brach natürlich die ganze Tatsache in unser Leben ganz massiv hinein, dass das Leben Sinn haben soll und nicht einfach zusammenbrechen soll an Sinnlosigkeit. Dass das Leben nicht wie der Sand zwischen den Fingern einfach zerrinnt. Das hat unsere Familie dann schon gepackt. Uns beiden wurde voll krass bewusst, dass sich unser Einsatz im Leben doch lohnen muss. Es muss Sinn machen. Wofür gebe ich meine 80, vielleicht 90 Lebensjahre? Für was ist das Ganze, meine Kraft, meine Kreativität, mein Einsatz, lohnt sich überhaupt dieser Einsatz? Und da wurde die Frage für uns auch als Gläubige wieder ganz neu wichtig, wo investiere ich mein Kapital, dieses Kapital, das wir haben, dieses Leben auf dieser Erde, wofür gebe ich es, wofür brennen wir überhaupt wirklich? Als langjähriger Segellehrer und Skipper, natürlich immer nebenberuflich, mit buchstäblich vielen tausend Seemeilen Erfahrungen, Atlantiküberquerung und viele andere Räubergeschichten, einige davon kennt ihr, wusste ich eines und weiß ich eines ganz bestimmt: Man muss den Kurs immer vom Ziel her abstecken. Man segelt nicht irgend auf was los, sondern den Kurs, den wir einschlagen, der hat was mit dem Ziel zu tun. Ja, was ich am Ziel erwarte und was mich am Ziel erwartet, beeinflusst meine Entscheidungen vorher, bevor ich das Ziel erreicht habe. Und so ist es nicht nur beim Segeln, sondern auch in diesem Leben. Und diese Gesetzmäßigkeit, das Leben vom Ziel her anzuschauen und auszurichten, das bedeutet Sinnfindung. Das bedeutet, das Herz daran zu verlieren. Wer etwas oder von etwas zutiefst fasziniert ist, sein Herz daran wirklich verliert, der findet Sinn. Aber genau hier liegt ja auch das Risiko, dass wir unser Herz an falsche Dinge verlieren. Denn an das, was wir unser Herz verlieren, das gewinnt eine gewisse Macht über unser Leben. Das wird zur letzten Kompetenz in unserem Leben. Das bestimmt sogar die Details in unserem Leben, weil wir unser ganzes Leben danach ausrichten. Denn woran wir immer unser Herz verlieren, wird für mich zur letzten Instanz. Und das ist wichtig zu bedenken, denn irgendwann einmal dreht unser Planet seine letzte Runde für uns. Spätestens dann stellt sich die Frage, für welchen Gott schlug mein Herz? Habe ich mein Herz an ihn verloren? Ist er mein Zielhafen, ganz real, oder einfach viele kleine Details? Wir kommen zum zweiten Punkt. Irgendetwas glaubt jeder. Der Ewigkeit Raum geben. Fett habt ihr eingeblendet den Text aus Prediger. Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Und er hat den Menschen auch die Ewigkeit ins Herz gegeben. Und da möchte ich euch ganz fest Mut machen. Wir erleben das immer wieder. Ich war vor 2 Wochen, ich habe es gesagt, in welchem Zusammenhang, im Jura. Und da bin ich an einen Bündner, auf einen Bündner gestoßen. Wir kamen miteinander ins Gespräch und er hat dann vom katholischen Priester begonnen zu sprechen, der dummerweise eine Frau kennen, also dumm, ist ja gleich auf alle Fälle. Er ist jetzt nicht mehr Priester, sagen wir so. Und dann kam das Gespräch auf den Glauben und irgendwie, ich kam gar nicht drum. Und ich musste ihm dieses persönlich dann weitergeben. Und da habe ich ganz stark gespürt, mit der Kirche kann der so viel wie nichts anfangen. Aber den Gedanken der Ewigkeit, den kriegt er nicht raus. Der ist drin in seinem Leben. Warum? Weil Gott dem Menschen den Gedanken der Ewigkeit ins Herz gepflanzt hat. Der ist da drin. Und das sollte uns Mut machen, wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen und die sind sowas von ablehnend. Kannst du sagen, Edge, ich weiß es besser, du hast den Gedanken der Ewigkeit in deinem Herzen. Der ist auch bei dir drin, von Gott reingelegt. Theologisch ausgedrückt bezeichnet man diese letzte Größe, an die sich ein Mensch hingibt, dieses Letzte als Gott. Und darum stimmt es schon, dass wir Menschen uns seit eh und je unsere Götter gewissermaßen selbst gemacht haben. Ich meine damit unsere Karriere haben wir dann zum Gott gemacht. Unsere Familie, unsere Hobby, unser Wunsch, es gibt so vieles im Leben, was uns bis ins Kleinste bestimmt. Wir haben es zu unserem Gott gemacht. Und so gesehen ist selbst der Atheist religiös. Er macht sich seine Götter selbst. Jeder Mensch ist im gewissen Sinn religiös. Selbst der, der nicht an Gott glaubt, dann ist dieses Nicht-an-Gott-Glauben seine Religion. Er ist religiös. Und so gesehen ist es ganz klar, dass in der Bibel gar nie die Frage steht, ob ein Mensch an Gott glaubt oder nicht, dass das entscheidend ist. Das ist überhaupt nicht entscheidend. Sondern die Frage ist, an welchen Gott er glaubt. An einen glaubt er sowieso. Aber die Frage ist, an welchen er glaubt. Und das trieb auch den Apostel Paulus um, als er in dieser krass religiösen Stadt Athen war. Wir kennen die Geschichte aus der Apostelgeschichte Areopag. Er ging da noch rum und hat dann all diese Götter gesehen. Und ich muss immer schmunzeln, wenn ich darauf komme, denn ich habe mal in meinen jugendlichen pastoralen Flegeljahren eine Predigt verfasst, mit den Titeln habe ich sie ja immer so ein bisschen gehabt. Der Gott, der oben ohne. Und dann habe ich abgebrochen und habe es der Fantasie überlassen. Oben ohne rumläuft. Mensch, haben mich, nicht nur die Frauen, die haben mich angeguckt. Und naja, ich komme dann auf dieses Thema. Da waren 3000 Götter. In dieser Stadt. 3000 Götter. Also das ist minim gegen Hinduismus. Die haben Hunderttausende von Göttern. Aber 3000 Götter haben die da in Athen zusammengebracht. Und jeder war auf einem Sockel. Da, so. Nicht, dass jetzt das ein Gott ist, aber das wäre der Sockel. Und hier war dann der Gott des Lichts, der Sonne, der Liebe. Und. Und wir kennen die Geschichte. Da war eben einer oben ohne. Da war einfach nur der Sockel, aber oben ohne war nichts drauf. Die hatten nämlich Angst, dass sie unter den 3000 noch einen vergessen hätten. Oder? Wir kennen die Geschichte. Darum oben ohne. Und diesen brachte der Apostel dann den Athenern nahe. Und er sagte ihnen, dieser Gott will, eben dieser oben ohne Gott, so betrachtet, dass alle ihn suchen, ob sie ihn wohl finden und erfassen möchten. Und jetzt kommt etwas ganz Zentrales. Er ist ja keinem von uns fern. Es gibt ja Gläubige, die meinen, es gibt Menschen, die leben in der Gottferne. Das ist ja ein Witz, das ist ja unbiblisch, wenn ich dieses Wort betrachte. Denn dieser Gott ist keinem von ihnen fern. Auch deinem Mitarbeiter nicht, deinem Chef nicht, deiner Nachbarin. Er ist keinem von ihnen fern. Keinem von uns fern, denn in ihm leben und bewegen wir uns. Wenn du es nicht glaubst, lies es nach, Apostelgeschichte 17, 27 bis 28. Also der Apostel Paulus hat den Griechen erklärt, dass Gott bei ihnen ist, dass sie in ihm leben, dass sie seine Luft atmen, dass sie sein Wasser trinken, dass sie seine Sonne genießen und dass sie sich zu Tode frieren an seiner Kälte oder was auch immer. Auf alle Fälle, in ihm bewegen wir uns. Und das ist eine ganz andere Perspektive, uns von Gott in die Nähe unserer Mitmenschen führen zu lassen. Wenn uns wieder ein solcher Mensch nahe kommt, dann denken wir manchmal, stupsen einander so und denken und sagen, du, Er ist schon bei ihnen, jetzt sind wir auch da. So zu Gott, he? Du bist schon da, aber jetzt sind wir auch noch dazu gekommen. Und dann will er uns irgendwie gebrauchen. Und wir staunen, wie das immer wieder geschieht. Daran hat sich übrigens bis heute rein gar nichts geändert. Nach wie vor gilt, Jesus Christus ist nicht irgendwo, sondern war, ist und bleibt derselbe in alle Ewigkeit. Also präsent, auch in der heutigen Zeit. Das heißt, auch wir fühlen Gott in allen unseren Lebenslagen, wenn wir ihn suchen. Wenn wir nach ihm fragen und wenn wir bei ihm anklopfen, wir spüren es tief in uns, liegt diese Ewigkeit. Die hat er reingelegt. Die ersten Christen kannten eine interessante Parabel für diese Ewigkeit. Und die möchte ich euch vorlesen. Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch der Mutter. Ist auch noch interessant. Und jetzt hören wir mal rein. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragte der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden für das, was draußen kommen wird, antwortete der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagte der Erste. Es kann gar kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das dann bitte schön aussehen? So ganz genau weiß ich das ja auch nicht. Aber es wird sicher viel heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Unsinn. Habe ich ja noch nie gehört, mit dem Mund essen. Was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist diese Nabelschnur auch viel zu kurz. Doch, es geht bestimmt. Irgendwie halt. Das brauche ich auch viel. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, irgendwie halt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punkt. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird, aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo ist die denn bitte? Na, hier. Und jetzt sind wir auf dem Areopag. Überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch. Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Doch manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Das Leben vor dieser Welt, das Leben in dieser Welt, aber auch das Leben nach dieser Welt. Alles ist ein Wunder. Uns allen ist darum vom Schöpfer auch die Ewigkeit ins Herz gelegt, ohne Ausnahme, damit wir jeden Tag neu der Ewigkeit eben Raum geben in unseren Herzen. Und dazu dienen auch solche Gespräche. Nicht nur bei Zwillingen im Bauch der Mutter, sondern auch nach der Geburt. Zwischen uns Menschen, die wir Jesus kennen, und denen, die ihn noch nicht kennen. In vielen, zugegeben, ist dieses Geschenk der Ewigkeit zugeschüttet. Aber wenn sie manchmal ganz stille sind, hören sie singen und empfinden, dass sie gestreichelt werden. Denn er, unser Gott, lässt es regnen über Gut und Böse und lässt seine Sonne scheinen über Gut und Böse. Und er ist es, der das Wachsen gibt. Manchmal, wenn wir ganz stille sind, spüren unsere Mitmenschen auch diese Ewigkeit, die Gott ihnen ins Herz gelegt hat. Und er will dich und mich dazu gebrauchen und uns Mut machen, Menschen auf diese Ewigkeit auf eine gute persönliche Art aufmerksam zu machen, damit sie zu suchen beginnen, zu klopfen beginnen und zu fragen beginnen. Und mehr müssen wir in unserem manchmal missionarischen Übereifer nicht tun, denn er kommt mit denen ans Ziel. Er öffnet, er antwortet und er lässt sich finden. Ja, was für eine Ermutigung! Die Sünde hat uns diese Ewigkeit zugedeckt. Aber durch Jesus Christus wird uns vergeben und die Bibel lehrt und ermutigt und macht uns Mut und mahnt uns, dieses Angebot anzunehmen. Ich schließe ab mit dem dritten Gedanken, so er denn kommt. Ja. Irgendwas glaubt jeder, sich konkret auf Gott einlassen. In Johannes 3,16 steht geschrieben, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Mein Gott, was für eine fantastische Botschaft. Von gestern auf heute übernachtete unser Missionar Viktor Andrejek aus Slowenien bei uns. Er lässt euch übrigens grüßen, meine Frau auch, so en passant, nebenbei, sonst vergesse ich es. Und wir haben natürlich gebetet, auch für diesen Gottesdienst. Und heute Morgen früh waren wir schon zusammen unterwegs und wir haben uns sowas von gefreut an unserem Jesus Christus. Und dass Gott uns so liebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gab. Damit die sich ihm anvertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben gewinnen. Ja, wir Menschen brauchen einen gangbaren Weg in die Gemeinschaft mit diesem Gott. Mit anderen Worten ausgedrückt, wir brauchen Heilung von dieser Sünde, die das alles zugeschüttet hat. Wir brauchen Erneuerung, wir brauchen Vergebung. Wir sind auf diesen Jesus angewiesen, den der Vater uns gesandt hat. In seiner Liebe. Mit Jesus kam Christus, kam Gott in diese Welt, damit wir Menschen unsere Verlorenheit loswerden und diese Ewigkeit zu leben beginnt, zu pulsieren beginnt in unserem Leben. Immer wieder habe ich erlebt, dass wenn Menschen sich an ihre Sünden, an das Schlimme erinnerten und nicht wegdrückten, dass da dieses schlechte Gewissen, dieses Bewusstsein für Verlorenheit und Unrecht, dass das durchbrach. Dass der Heilige Geist die Menschen von Schuld zu überführen vermag, das erlebe ich heute noch. Wir müssen den Menschen nicht zum Sünder machen, aber der Heilige Geist überführt Menschen von ihren Sünden. Das ist bis heute so. Und ich habe es schon oft gesagt, sicher habt ihr es auch gehört, Menschen, die behaupten, sie hätten ein gutes Gewissen, die verwechseln was. Nämlich ihr schlechtes Gedächtnis mit dem guten Gewissen. Und das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Und das kann der Heilige Geist ganz gut machen. Wenn wir es dann eingestehen, unsere Hilflosigkeit, unsere Schuld, und wenn wir es Jesus zusprechen und aussprechen und dann aber viertens auch wirklich vertrauend erwarten, dass Jesus uns befreit und eingreift, dann macht der das. So ist unser Gott. Er hat diese Angewohnheit, nein, Angewohnheit muss man sich angewöhnen, aber ist ja Wurst. Er hat diese Angewohnheit, Gebete zu erhören. Er hat sich das nicht angewöhnt, er hat es immer schon so. Aber ich meine, vergleiche Himken immer. Natürlich sind wir dabei selber gefragt, mit einem Ja auf diesen Gott zuzugehen, der uns persönlich gewählt hat und schon Ja zu uns gesagt hat, von aller Ewigkeit her. Und da möchte ich dir Mut sprechen. Manchmal zweifelst du, übrigens Glaube, der nicht auch Zweifel beinhaltet, ist gar kein Glaube. Glaube, der nicht angefochten ist, ist kein Glaube. Wir haben immer wieder Zweifel, es kommt immer wieder, aber wir siegen im Glauben. Wir kämpfen im Glauben. Wir halten fest im Glauben. Und manchmal sind wir auch darin angefochten. Ich denke, das Schönste im Himmel, ich weiß es ja auch nicht, aber ich habe es schon oft gesagt, das Schönste im Himmel finde ich, dass ich mich mal definitiv bei niemandem mehr entschuldigen muss. Das ist so was Lästiges. Immer wieder muss ich mich entschuldigen. Ich rassle immer wieder rein. Und wenn irgendwo ein Fettnäpfchen steht, dann denke ich, das ist speziell da, dass ich reintrampe. Und da muss ich mich wieder entschuldigen. Und mir stinkt das manchmal so, dieses immer entschuldigen. Und manchmal habe ich das Gefühl, Fehler mache immer nur ich. Naja, aber es gibt ja da noch so einen Spruch. Der Dumme macht immer dieselben Fehler. Und ein Gescheiter macht immer wieder neue Fehler. Also wenigstens mache ich immer wieder neue Fehler. Aber immerhin. Aber stell dir mal vor, all das Zeugs ist weg. Eine ganze Ewigkeit her. Und dieser Gott hat den Petrus gesehen mit seiner großen Klappe, mit all den Fehlern und mit all diesen Dingen. Und hatte ihn unlieb. Ja. Ich weiß nicht, wer der Lieblingsjünger von Jesus ist. Er hat gar keine anderen. Er hat nur Lieblingsjünger. Schön. Und dann kannst du, wenn du wieder mal zweifelst, ob du genügst oder ob es dir reicht oder so, kannst du dir einfach ganz fest sagen, Gott weiß ja alles. Er weiß ja auch alles, was noch kommt in deinem Leben. Oh, er weiß es. Und wenn er nicht gewusst hätte, dass er dich trotzdem ans Ziel bringt, hätte er gar nicht mit dir begonnen. Das ist ganz einfach die Auslegung. Derjenige, der das gute Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden. Es soll dir Mut machen. Da gibt es Menschen, die haben da schon ihre Probleme. Ich habe schon mal da auch darüber geredet, von diesen Kopfproblemen, die wir da manchmal haben. Das ist nicht Migräne, aber Kopfprobleme, man kann so vieles nicht erklären. Man kann Gott nicht beweisen in dem Sinn. Allerdings, das Gegenteil kannst du auch nicht beweisen. Das ist dann auch immer noch wichtig. Aber Gott muss man nicht beweisen. Gott muss man erfahren. Gott muss man erleben. Und dann gibt es noch die Herzprobleme. Das ist da wohl gefühlsmäßig und so, nicht intellektuell, aber von der Befindlichkeit her, alles sich sträubt, diesen Weg des Glaubens mit dir zu gehen. Ja, wir sind so verletzt. Wir wurden unter einem großen Autoritätsdaumen platt gedrückt und jetzt haben wir natürlich Mühe mit der größten Autorität. Ist ja irgendwie auch klar. möchte nicht zu weit ausholen, aber es gibt wirklich Menschen, die wurden plattgedrückt von ihren Vätern, von Lehrern, von weiß ich was alles. Dann gibt es die, die haben Herzprobleme vom Gegenteil, die wurden nicht plattgedrückt, aber die wurden überbemuttert, übergeliebt. Und mit dieser Liebe waren immer Forderungen verbunden. Und wenn die hören, Gott liebt dich, kriegen die gleich Angst. Aha, was muss ich jetzt machen? Was fordert der jetzt? Und dann ist auch vorbei. Und es gibt viele solche Dinge. Aber etwas vom Verrücktesten sind diese Erfahrungsprobleme. Wie mit diesem Bündner, von dem ich erzählt habe, den ich im Jura getroffen habe. Ihr Problem ist nicht, dass sie keine Christen kennen, sondern sie kennen zu viele. Und dann noch die Falschen. Ja. Statt einer lebendigen Gottesbeziehung erlebt man langweilige Gottesdienste. Ja. Der Papst, der jetzige, hat ja in einem Schreiben mal rausgelassen, im Gottesdienst leiden alle. Die Priester beim Predigen und die Zuhörer beim Zuhören. Die leiden alle. Und so sollte es nicht sein. Viele haben ein tiefes Leiden in sich von diesen Gottesdiensten. Ja, die Menschen haben den Kern ihrer Beziehung zu Gott verloren und es blieben die Formen und der Tod. Die Bibel ist so realistisch, dass sie diese Dinge aufzeigt, diese Klippen. Aber sie zeigt uns vor allem Jesus Christus, der uns an diesen Klippen vorbeibringt. In uns wohnt durch den Heiligen Geist, den besten Navigator, und uns in den ewigen Zielhafen geleitet. Und darum ist es so wichtig, dass wir unser Leben vom Ziel her navigieren, bestimmen, unsere Entscheidungen treffen. Und so können wir auch mit Menschen ganz klar reden. Ich komme zum Abschluss. Paulus drückt dies in seinem Römerbrief dann so aus. Naja, das kommt vorher, habe ich vergessen zu drücken irgendwie. Mit Glauben bezeichnet die Bibel keine religiöse Zugehörigkeit, sondern dass Menschen ihr Herz an Gott verlieren und es wagen, sich ganz auf ihn zu verlassen. Und dann dieser Vers. Jeder, der wirklich glaubt und sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, wird nicht zu Schanden. Er ist der Herr, der über allen steht. Und jetzt kommt es, das hat mich heute Morgen so glücklich gemacht. Und reich ist, für alle da zu sein, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Was ist das für eine Botschaft? Und bevor ich die jetzt zerrede, beten wir. Unser Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du diese Schöpfung hervorgebracht hast, aus dem Nichts. Und auch wenn der Fürst dieser Welt diese Durcheinanderbringen, diese ganze Welt und Schöpfung in einen Chaoshaufen verwandelt hat und die ganze Kreatur mit allen Vögeln und Tieren schreien und sich sehnen nach dieser neuen Erde, nach dieser Erlösung, nach diesem Ewigen. Du lässt diese Erde nicht im Chaos. Du überlässt sie nicht dem Feind, dem Satan, sondern du bringst eine neue Erde hervor. Du lässt sie auferstehen nach deinen Normen, nach deinen Gedanken, nach deiner Liebe, nach deinem Zusammenleben. Und du bereitest deine Menschen für diese Schöpfung, diese neue Schöpfung, diesen neuen Himmel, diese neue Erde vor. Und liebst uns und hast dein Liebstes gegeben. Diese Liebe dringt durch und erreicht und lässt hervorbrechen. Ich danke dir, dass du uns Mut gemacht hast, mit unseren Mitmenschen ganz bewusst zu leben und zu wissen, eigentlich leben und weben und sind wir in dir und du bist keinem von uns fern. Auch diejenigen, die sich ihre Götter selbst zimmern, bist du doch der ewige Gott, dem wir leben, weben und sind. Und ihn dürfen wir kennenlernen, dank dir, Jesus Christus. Du willst uns dazu gebrauchen, anderen Mut zu machen, wirklich zu fragen, wirklich zu klopfen und wirklich zu suchen. Wir freuen uns, dass du so reich bist über jedem, der dich anruft. Und du gibst uns Gnade, dass du, lieber Heiliger Geist, durch uns Menschen zu diesem Rufen animierst, zu diesem Rufen anleitest, zu diesem Rufen lustig machst. So willst du uns segnen, nicht nur für die nächste Woche, sondern für die ganze Zeit, die wir noch haben auf dieser Erde, anderen Menschen deine Nähe sichtbar zu machen. Jesus, du bist von dieser Erde gegangen und du hast in deinem hohepriesterlichen Gebet, wie wir es nennen, gebetet. Vater, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Verherrliche du nun mich. Und das heißt für uns nichts anderes als, Vater, ich habe dich den Menschen sichtbar gemacht. Und das bitten wir dich, Jesus Christus, so wie du uns, den Vater, sichtbar gemacht hast. Dass du uns hilfst, dass wir unseren Mitmenschen, dich und dein Erlösungswerk, sichtbar machen dürfen. Durch unser Leben, durch unsere Ausrichtung, durch deine übernatürliche Liebe und Führung. Ich danke dir, dass ich gerade für diese Gemeinde jetzt beten darf, zum Abschluss, dass ich jedes Einzelne, das hier ist heute Morgen, segnen darf, dass es wirklich zum Segen wird. Dass es sich durch dich führen und leiten lässt. Und sie sollen staunen werden, diese Woche und die nächste Zeit, die vor ihnen liegt. Sie sollen staunen werden, wie du arrangierst, wie du fühlst, wie du planst, wie du geschehen lässt und es sich begeben lässt in unserem Leben. Du siehst all die Menschen, die Wege dieser Gemeinde kreuzen werden. Und ich danke dir, dass du ihnen nahe bist und den Gedanken und die Ewigkeit, die du ihnen ins Herz gelegt hast, massiv und voll Power wieder hervorbrechen. Danke dir vielmal dafür. Amen.